der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt hier zu unserem kleinen, aber feinen Star Trek Podcast. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich, wie jede Woche, den Sebastian. Sebastian, ich grüße dich, hallo.
Hallo Simon, schönen guten Abend. Darf man ruhig mal sagen, was wir heute für eine Tageszeit haben, oder?
Selbstverständlich darf man das sagen. Es ist jetzt laut meiner Uhr 21.59 Uhr. Es ist ein Samstagabend, wo viele Leute irgendwie auf die Piste gehen oder sonst irgendwas tun. Der Sebastian und ich, wir sitzen aber hier und nehmen einen Podcast auf.
Für euch, ja.
Für euch. Das ist doch aufopferungsvoll. Jetzt kommen euch hoffentlich die Tränen da draußen so ein bisschen. Nein, ist natürlich Quatsch. Ja, war ein ereignisreicher Abend, Sebastian, bei mir heute.
Ja, erzähl mal.
Eigentlich würden wir ja schon viel eher podcasten. Wollten uns eigentlich, keine Ahnung, schon um 8:30 oder so zusammensetzen. Hat aber leider nicht geklappt. Denn ich hatte Hunger. Und ja, ich bin heute Strohwitwer, meine Frau ist unterwegs mit ihren Freundinnen und irgendwie hat der Kühlschrank auch nichts hergegeben, so wirklich. Also er hat schon was hergegeben, aber nichts, wo man jetzt sagt, boah, das hilft mir jetzt bei meinem Hunger. Und ja, dann dachte ich, bestelle ich bei meinem Lieblingsinder was zu essen. Habe ich schon oft gemacht, meistens zusammen mit meiner Frau, eigentlich nie alleine. Und ja, dann habe ich da bestellt. Und dann kam das Essen nicht und es kam nicht und es kam nicht. Und ich habe heute um 19 Uhr habe ich bestellt oder um kurz vor 7. Und das Lustige an der Sache ist, so 10 Minuten später bekam ich eine SMS. Das hat man ja bei diesen modernen Lieferservices so. Da habe ich so ein SMS bekommen. Ihr Essen ist unterwegs. Ja. Und dann denkst du dir, Mensch, wann haben die aber schnell gekocht heute? Und ja, dann kam aber endlich, ne? Und dann musste ich da anrufen und dann hat da der indische Besitzer, ist halt ein echter Inder, ne? Also mit ein echter indischer Besitzer. Und der hat dann gesagt, ja, ach so, ja, ich kenne Ihren Namen. Wir kommen ja öfter mal bei Ihnen vorbei. Und ja, der Fahrer hat gesagt, er war schon bei Ihnen in der Jakobinenstraße. Problem dabei ist, ich wohne nicht in der Jakobinenstraße. Ich sage jetzt nicht, wo ich wirklich wohne, aber nicht in der Jakobinenstraße in Fürth. Und dann hat er erstmal wieder aufgelegt. Also er hat gesagt, oh, da muss ich mal gucken, klick. Und ich dachte, was ist denn, warum, was passiert denn da jetzt? Das ist doch mal eigentlich mein Lieferservice, einer meiner liebsten Lieferservices, warum tun die das? Und er klingelte aber tatsächlich 5 Minuten später das Telefon und er hat sich 1000-mal entschuldigt. Er hat nämlich vergessen, meine Bestellung auszudrucken. Die da per hier elektronischer Telekommunikation bei ihm eintrifft, hat er halt vergessen auszudrucken. Und dann hat er gesagt, in 20 Minuten ist das Essen da und dann war es auch in 19 Minuten da. Und es hat hervorragend geschmeckt. Also nochmal, ich bin denen jetzt überhaupt nicht böse und war sehr begeistert, bin jetzt auch sehr satt hier und muss auch manchmal so ein bisschen aufstoßen. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr. Ich habe auch noch ein Bierchen umsonst dazu gekriegt und so ein Mango-Lassi. Das kennen ja vielleicht Leute, die öfter mal zum Inder gehen. Und ja, ich bin jetzt pappsatt und glücklich. Aber deswegen fangen wir heute erst so spät an zu reden. Ja. Das war so mein Ereignis heute, das Ereignis des Tages. Und ich habe meine Küche repariert. Da hat der Wasserhahn getropft, da habe ich einen neuen Wasserhahn dran gebaut. Ja, das sind so. Was ist bei dir so passiert, Sebastian?
Was ist bei mir so passiert heute? Ich war gestern Abend auf dem Poetry Slam, da gehe ich gerne hin. Mhm. Und es war gestern Abend, sollte man nicht meinen, dass es ein Saisonauftakt war, denn es war, die Halle hat gebrannt wirklich. Es war sowas von fantastisch, dass man meinen könnte, man stünde da bei einem Saisonfinale, wo die ganzen Gewinner des ganzen Jahres nochmal wieder auflaufen. Ja, und dann war ich so um Mitternacht oder was im Bett. Mhm. Und ich habe sowas von fürchterlich lang geschlafen. Ich bin in einen komatösen Schlaf geworden. Ich bin fast mittags erst wach geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann habe ich mich so durch den Samstag, möchte sagen, gepimmelt. Und ja, glaube ich, auch mal zwischendurch ist den ein B-Movie geschaut und ein bisschen Star Trek geschaut. Voyager, wohlgemerkt, geschaut. Also nicht die Folge, Voyager, die wir heute besprechen. Ja, ja, Voyager. Ich schaue ja, mache gerade einen großen Rewatch und ich bin jetzt gerade in der zweiten Staffel Voyager. Einfach um auch ein bisschen so in Star Trek gesamtheitlich drin zu sein, weißt du, dass ich nicht immer nur Woche für Woche TOS gucke, sondern auch mal die eine oder andere Folge von einer ganz anderen Ära mir ansehe.
Ganz so committed bin ich da ja nicht, ne? So wie du. Ich habe ja, also bevor wir jetzt angefangen haben mit unserem großen, ja, TOS Rewatch, das ist ja auch ein Rewatch, den wir machen, wir schauen uns ja jede Woche eigentlich eine neue Folge an, habe ich tatsächlich DS9 komplett wieder geguckt. Und habe dann mit Voyager angefangen. Und ich habe dann in der zweiten Staffel irgendwann die Lust tatsächlich verloren. Ein bisschen. Ich dachte mir so, nee, ich brauche jetzt mal auch wieder eine Pause. Ich glaube, ja, eine Woche später kamst du dann an und hast gesagt, hey, lass uns mal diesen Podcast machen. Also die Pause war dann auch wieder vorbei, sehr schnell. Aber jetzt so parallel zwei Serien, muss ich sagen, trotz meiner Liebe auch zu Star Trek und zu den Charakteren und zu den Figuren, wäre mir, glaube ich, ein bisschen viel.
Ja, ich brauche da auch lang für. Also eigentlich schaue ich auch gerade eine andere Serie. Eine Serie, wo die Folgen 90 Minuten lang sind. Da braucht man also, da muss man immer sich einen richtigen Happen aus dem Tag rausschneiden, um das mal zu gucken. Ja. Und oft hat man aber mal nur so eine knappe Stunde Zeit. Und wenn das der Fall ist, dann gucke ich eine Folge Star Trek. Das heißt, das können auch mal eine Woche vergehen, dann gucke ich eben keine Folge Star Trek. Und ich gucke jetzt auch nicht nur Voyager, sondern ich gucke Star Trek schon seit längerer Zeit, bin ich da dran. So in der Reihenfolge, wie wir es auch demnächst mal besprechen würden, wenn wir dann auch da angekommen sind im 24. Jahrhundert, nämlich im Wechsel mit DS9. Und ich finde, dann kann man Voyager ganz gut aushalten.
Das stimmt, ja. Da sagst du was, ja. Wenn man das beides quasi so parallel guckt und jede Woche halt eine andere Folge, könnte ich mir auch eher vorstellen. Das stimmt.
Ja.
Ja, wunderbar. Heute, ja, besprechen wir aber erstmal natürlich wieder eine Folge aus der legendären Ära um Jim, Kirk, Spock, Scotty, McCoy und wie sie alle heißen. Und ich glaube, wir haben auch schon ein paar Mal in irgendwelchen anderen Folgen haben wir über diese Folge geredet. Ich glaube, in der letzten Folge, die Robert Bloch geschrieben hat. Ne? Welche war das nochmal? Weißt du das noch?
Cat's Paw.
Genau, das war diese Gruselfolge da auf Schloss Schreckstein.
Genau. Und ja. What Are Little Girls Made Of? Das sind seine drei Folgen, zusammen mit dieser hier heute. Drei Richtig. Arbeiten hat er gemacht. Dann war er von Star Trek reichlich genervt, hat er aufgehört.
Ach so, interessant. Weißt du warum? Oder wollen wir das? Kannst du ja später nochmal vielleicht drauf zurückkommen.
Ich weiß nichts Genaueres. Er hat irgendwann mal gesagt, er war genervt, er wollte nicht mehr.
Okay, na gut. Ja, die Folge heißt Wolf in the Fold und zu Deutsch Der Wolf im Schafspelz.
Ja, so ist es. Ausgestrahlt am 22. Dezember 1976, ist jetzt vom Thema her nicht so der Christmas Spirit, der da verströmt wird, aber sei es drum.
Ja.
Wann kam es in Deutschland, Simon?
Ich habe da so eine Theorie, ich weiß es diese Woche wieder nicht, ich habe nicht nachgeguckt extra, ich habe eine Theorie und ich behaupte, das ist eine der späteren Folgen, die in den 80ern kamen.
Okay, es lief am 8. Februar 1988 auf Sat.1. Jawohl.
Yes.
Und
jawohl.
Wieder ein Punkt. Mein Glückwunsch.
Zählt irgendwer mit eigentlich?
Vielleicht gibt es irgendeinen Fan, der mit. Wir haben es ja völlig vergessen. Ich habe nur so im Kopf so das Gefühl, es ist auch so ein ganz, wir haben das ja auch nicht von Anfang an gemacht, es ist so ein ganz schwammiges Gefühl, dass du irgendwie 30 Mal richtig gelegen hast und 6 Mal falsch oder so.
Das kann gut hinkommen, ja. Ich glaube, es ist in dieser Folge deswegen so, weil irgendwann im letzten Drittel der Folge hauen die sich alle Tranquilizer rein und sind total happy.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das so der pädagogischen Rahmenbedingungen entsprach, die man sich so dachte in den 70ern.
Naja, also das mag schon sein, ja. Also ich finde ja, von der Folge kann man sehr, sehr viel lernen. Vielleicht.
Ja, das stimmt. Und außerdem sterben auch Leute, und zwar auf eine richtig harte Art und Weise. Und einem anderen wird Folter angedroht bis zum Tod. Und das sind natürlich düstere Themen, entsprechend düstere Themen. Und von daher vielleicht ein bisschen viel Dunkelheit fürs Kinderprogramm.
Ja, ja. Wir haben es gerade schon gesagt, Robert Bloch, der Autor von Hitchcocks Psycho, hat es geschrieben. Ja. Seine dritte und letzte Arbeit. Die erste war das Androiden Haunted House, What Are Little Girls Made Of? Das zweite war das Spukschloss, was eher so ein bisschen Huibu-mäßig nur war, ne? Hier Catspaw. Ja. Und jetzt haben wir hier so eine, ich möchte jetzt nicht sagen, so ein Gothic Horror irgendwie, ich möchte sagen, den, ohne zu viel vorzugreifen, den Versuch eines Gothic Horrors in Star Trek.
Ja, stimmt, ja. Es wird eine berühmte historische Figur bemüht, die ja auch der zahlreiche Filme gewidmet wurden. Später, und einige davon waren ja auch richtige Gothic-Horror-Filme. Und ja, stimmt. Soll auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Und es ist aber auch ein Krimi irgendwie.
Ja, ein Krimi ist es auch. So ein bisschen Agatha Christie-mäßig wieder, ne? Wir haben einen relativ überschaubaren Rahmen von möglichen Verdächtigen und irgendwie immer so abgeschlossene Zimmer, wo nur wenige Leute in Frage kommen, um die Tat getan zu haben. Ja, da hast du recht.
Krimi. Ja. Aber los geht's ja nicht mit Mord und Totschlag, sondern es geht los mit lüsternden älteren Herren, die sich in einer Kneipe finden. Es ist ein ganz, ganz ungewöhnliches Opening so für Star Trek.
Die sind jünger als wir, Simon. Die älteren Herren.
Der McCoy ist doch nicht jünger als wir, der McCoy nicht. Und ich finde auch, dass Scotty älter aussieht, als sein Charakter ist wahrscheinlich. Mhm. Aber gut, wir starten in einer Bar tatsächlich. Ne? Also wir sehen da eine Tänzerin, eine leicht bekleidete Tänzerin, die sich da ja so einen aufreizenden Tanz ausführt. Und in dieser Bar, die so ein bisschen mich so an die Hütte von dem Jabba the Hutt erinnert, in Star Wars.
Schon.
Ja, es ist also irgendwie so ein bisschen medieval. Und da sitzen dann ganz, ganz viele Leute drumherum und auch unsere Helden. Und unsere Helden heißt in diesem Fall Kirk, McCoy und Scotty.
Ja, und die sitzen da und die freuen sich. Und am allermeisten freut sich auch tatsächlich der Scotty, denn der grinst so, dass du das Gefühl hast, der zerspringt gleich. Ich habe den noch nie so grinsen gesehen.
Ganz, ganz fantastisch. Ich musste sehr lachen in dieser Öffnungssequenz aus mehreren Gründen. Einmal natürlich, weil er so schön grinst, aber auch andererseits, wie das Ganze geschnitten ist. Irgendwann kommt ja der Tänzerin kommt da an den Tisch, wo die sitzen. Und da wird immer von ihr zu Scotty geschnitten. So. Fast so staccato-artig. Und sein Grinsen scheint immer so ein bisschen breiter zu werden.
Ja. Ist schon. Aber es ist auch ein bisschen fies, ehrlich gesagt, schon muss man sagen. Denn wir erfahren, ich weiß gar nicht, ob man es hier schon so zwischen den Zeilen erfährt, aber wir können ja ruhig sagen, dass es einen Grund hat, warum der Scotty da sitzt.
Ja.
Das ist ein bisschen, oder?
Da muss ich tatsächlich noch mehr lachen. Ja, der Scotty sitzt da, weil er einen Schlag gegen den Kopf bekommen hat. Also da gab es irgendwie eine Explosion oder sowas an Bord der Enterprise. Und das hat den Scotty getroffen und der ist mit dem Kopf irgendwo gegengehauen. Und jetzt geht man davon aus, also McCoy geht davon aus, weil eine Frau dafür verantwortlich war, dass es zu dieser Explosion gekommen ist, ja. Deswegen soll jetzt der Scotty ein Ressentiment gegen Frauen haben.
Also geht man mit ihm ganz folgerichtig in den Puff, oder wie?
Genau, damit er wieder sieht, dass Frauen ja auch ganz, ganz cool sein können. Ne?
Ei, ei, ei.
Ja. Und nachdem ich halt aufgehört habe, Tränen zu lachen über die ganze Sache, denkst du dir auch, also das ist so, was den Sexismus betrifft in der alten Serie, müssen so die einer der Top 3 Momente sein.
Ja, auf jeden Fall. Die Folge, die hält sich da nicht zurück. Und das gibt das nicht nur hier an dieser Stelle, sondern auch gleich an mehreren Stellen, muss ich sagen. Ja, es ist auch, man will so lachen, ja. Und dann denkt man, eigentlich sollte ich nicht lachen. Man fühlt sich so blöd, ne? Wenn der Kirk sagt, hier, guck dir mal die Kara da an, die Tänzerin. Ich habe dir an den Tisch eingeladen. Und Scotty antwortet, so ist ein Captain, der denkt an seine Männer.
Das ist ganz, ganz großartig. Ist übrigens auch der Grund, warum ich mir ein Bier aufgemacht habe. Also wenn ich irgendwann mal irgendeinen Quatsch erzählen sollte, dann liegt es daran.
Ich wünschte, ich hätte Bier hier. Ich habe vergessen, welches zu kaufen, ey.
Ja, ab und zu machen wir das ja mal, ne? Immer wenn eine Folge irgendwie sich anbietet dafür, dann trinken wir auch mal ein Bierchen dazu. Und das ist halt, also diese Ausgangslage, die ist halt wirklich mit einem Bier deutlich leichter zu ertragen, muss ich sagen. Und ja, mein Gott. Deswegen sitzen die Herrschaften halt da, um dem Scotty halt wieder, ja, frauenfreundlich zu machen.
Genau. Wir erfahren auch, dass es ein angeblich komplett vergnügungsbezogener Planet ist. Also die kennen wirklich nur Saufen, Feiern, Bumsen. Ja, ich habe letzte Woche schon sinnlos im Weltall zitiert. Wir saufen, bis wir umfallen. Wir saufen und das würde hier, glaube ich, auch ganz gut passen.
Richtig, ja.
Mit Blick auf die Geschichte, die jetzt passiert gleich, könnte man meinen, dass sie den Planeten so ein bisschen fertig gemacht haben, wie dass er wie London aussieht.
Exakt, ja.
Weil es ja auch zum Beispiel diese Next Generation-Folge gibt, wo es um so einen Geist geht von der Oma, der die Oma belästigt hat. Und das spielt auch auf so einem Planeten, der aussieht verrückterweise wie Schottland. Und
ich weiß genau, welche Folge du meinst, ne?
Ja. Ja, aber hier sieht es nicht aus wie London. Hier sieht es aus, ich kann mich immer nicht entscheiden. Es könnte Mittlerer Osten sein, aber manche Typen, die da rumlaufen, da denke ich auch, wir sind so am Balkan. Ja.
Ja, es ist so eine Mischung, ne? So eine, also ganz, ganz seltsam. Was aber eigentlich ganz gut ist, dass sie halt nicht komplett so London nachgebaut haben. Also ich meine, es wird dann schon ziemlich krass, wenn wir dann später mal rausgucken, dann ist da ja so ein Nebel, ne? Der zieht da so durch die Straßen. Und in ja, da haben wir auch wieder dieses Gothic-Horror-Element so ein bisschen. Das ist ja in London immer so, ne?
Ja,
naja. Abends in London, da ist so ein Nebel, der auch ganz, ganz offensichtlich aus einer Nebelmaschine kommt und nicht irgendwie echt aussieht. Ja, und da spaziert man dann durch die Gegend.
Ja, der Scotty ist mit der Kara schon mal so vorgegangen.
Ja.
Da passierten schon komische Sachen in der Kneipe übrigens. So ein Typ am Nebentisch hat ganz komisch geguckt.
Ja.
Und so ein Oboenspieler, so ein älterer Herr, hat noch viel komischer geguckt in dem Moment, wo die losgegangen sind. Ja. Und naja, er wird dann losgeschickt, der Scotty. Und da, ich habe diese Woche zwei Zitate der Woche. Das auf Platz zwei ist das, was der Kirk hier murmelt in seinen nicht vorhandenen Bart.
We won't leave without you, Scotty. Relax and enjoy yourself.
Die Tänzerin, ne?
Ja.
Das ist doch euphemistisch, oder? Dass die als Tänzerin da bezeichnet wird.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Ja, das ist doch ganz klar, soll das eine Prostituierte sein. Und wenn man dann auch daran denkt, wie sich die Handlung später entwickelt und welcher Name-Drop dann kommt, ne, als möglicher Bösewicht der Folge, dann ist es halt noch klarer.
Ja.
Der Scotty, der geht mit der Prostituierten jetzt erstmal im Nebel spazieren.
Ja.
Die das total toll findet und dann auch gerne mitkommt.
Ja. Lange währt aber das traute Glück nicht. Denn der Jim und McCoy, die sagen sich los, wir gehen jetzt in die nächste Kneipe, in die, ja, weißt du, da wo die Frauen, ja, da wo die Frauen da.
Die sind noch.
Oh, da gehen wir jetzt aber mal hin. Und dann ziehen sie los und was hören sie?
Sie hören einen spitzen Schrei und eilen dann natürlich direkt dahin. An die Stelle, woher sie den Schrei vermuten. Und da liegt eben besagte Tänzerin auf den Pflastersteinen. Ja, und der Scotty ist auch da, ist so an der Wand, ne? Und hat ein Messer in der Hand. Und das Messer ist, ja, blutig. Und wir erfahren dann auch sehr schnell, dass die Tänzerin da offensichtlich erstochen wurde.
Ja.
Und zwar mehrfach. Nicht nur einmal, sondern richtig zack, 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 zack.
Ja, ein Dutzend Stiche. Mhm. Ja, dann ist natürlich der Vorspann vorbei, wieder ein relativ langer, irgendwie so 5 Minuten war der Teaser lang und nach dem Vorspann tritt ein lustiger, kleiner, glatzköpfiger Mann auf den Plan und will sich mal anschauen, was da wohl passiert ist jetzt.
Ein ganz fantastischer Charakter, hat auch eine ganz, ganz tolle Stimme. Ich könnte dem stundenlang zuhören, ich wünschte, der würde mir, weiß ich nicht, das Sondierungspapier der Koalitionsgespräche vorlesen oder so, ja. Und ich finde das dann alles ganz, ganz toll und lustig. Es handelt sich um den Herrn Hengist. Und was man hier wissen muss, das sagt Kirk nämlich in dem im Logbuch, dieser Mr. Hengist, der kommt von Rigel 4 und ist also keiner der Argelianer. Das ist halt dieses ja hedonistische Volk da, die Party Peoples, die da unten, die Eingeborenen sozusagen. Und er ist irgendwie aber trotzdem der, ja, so der Chefinspektor oder sowas, ne?
Ja. Administrator nennen sie ihn. Also der hat irgendein hoher Verwaltungsbeamter da. Der wird einige Aufgaben in sich vereinigen. Und ist auch, ich finde es auch ganz logisch, wenn du so ein Volk hast, das eigentlich nur saufen und feiern will, dass du dir für die langweiligen Aufgaben jemanden einpflegst von einem anderen Planeten.
Stimmt, ja. Macht eigentlich voll Sinn.
Ja.
Richtig. Ja, genau. Der geht ja auch voll darin auf in dieser Rolle, der Hengist. Ich glaube, der ist, der macht genau das, was er will. Also der ist halt überzeugter Beamter.
Ja, auf jeden Fall.
Und nichts gegen Beamte. Aber er ist halt dieser Klischee-Beamte.
Ja, sehr eifrig, ne? Will gern schnell die Sachen von seinem Tisch haben. Aber ja, genau. Aber es gibt ja auch noch eine andere Seite, die da mit reinspielt. Aber dazu später mehr.
Richtig. Zunächst macht der Hengist halt das, was er auch machen muss, was sein Job ist. Er verhört den Herrn Scott. Und ja, Scotty, der weiß überhaupt nicht, was da passiert ist. Also der kann sich nicht daran erinnern. Und das Einzige, woran er sich erinnert, ist, dass er spazieren war mit dem Nebel. Und dann gab es halt diesen Schrei. Und dann ist er wieder wach geworden, als er da an dieser Wand lehnte mit dem blutigen Messer. Und ja, das sieht schon ziemlich böse aus für den Herrn Scott, ne?
Ja, da muss er jetzt erstmal rauskommen. Also er ist jetzt nicht nur Hauptverdächtiger, sondern auch das Einzige, was ihm eigentlich fehlt, ist das Motiv.
Richtig.
Und selbst das hat er ja sogar, dummerweise, weil er sich ja den Kopf angehauen hat, weil ihn eine Frau zu Fall gebracht hat. Und man hat ja jetzt das ist ein bisschen blöd, dass das jetzt so hingebogen ist, ne? Man hat ja erwähnt halt, nicht, dass er jetzt Frauen hasst. Und dann passiert natürlich 5 Minuten später sowas.
Sebastian, nehmen wir mal.
Es quietscht mal wieder so ein bisschen im Plot, im Konstrukt, finde ich.
Stell dir vor, du fährst gemütlich irgendwie durch die Stadt und dann nimmt dir jemand eine Vorfahrt, ja, und fährt dir ins Auto.
Ja.
So, das ist jetzt zufällig eine Frau.
Ja.
Zufälligerweise eine Frau.
Ja.
Würdest du ab sofort dann Frauen nicht mögen?
Ja, natürlich.
Ah, okay. Dann ist ja alles gut.
Hallo, fährt mir einfach in die Karre und dann soll ich ihre Kollegin noch gut finden hinterher, oder wie?
Ja, ja, ja. Wahnsinn.
Ja. Nein, es ist Wahnsinn, ist das Stichwort. Es ist einfach irre, was hier argumentiert wird.
Richtig. Aber gut, wir akzeptieren das jetzt einfach mal so. Und ja, Kirk will natürlich auch von Scotty wissen, was da jetzt die Sache ist. Aber ja. Der Scotty behauptet halt felsenfest, dass er nichts damit zu tun hat.
Kirk macht sich, muss man dazu sagen, auch noch so vielleicht zu 20% auch noch zusätzlich Sorgen um diplomatische Beziehungen zu Argelius, weil man will da irgendwie einen Raumhafen draus machen, den die Föderation ansteuern kann. Das ist ganz praktisch, weil da ist wohl in der Nähe sonst nichts. Später wird irgendwann mal gesagt, es wäre der einzige Raumhafen im Quadranten, was ein bisschen dem widerspricht, was wir später in Star Trek hören. Da gibt's ja dann, also im Alpha-Quadranten, nur einen Raumhafen, Argelius. Mhm. Naja, also, aber so wird es uns jetzt dargestellt, man braucht da irgendwie einen Stützpunkt unbedingt. Das ist auch noch Kopfschmerz für Kirk.
Das ist Kopfschmerz für Kirk und vor allen Dingen, Kirk kann jetzt nicht den Scotty einfach wieder mitnehmen und einfach wegfliegen und sagen, ja, da ist irgendwie was Dummes passiert, sondern er muss sich natürlich an die hiesigen Gesetze halten und ja, um da keinen diplomatischen Zwischenfall jetzt plötzlich aus dem Hut zu zaubern. Gut, dann lernen wir den Chef kennen, der Argelianer, zumindest der in dieser Stadt da, das ist der Präfekt Jarrus.
Ja.
Der plötzlich auftaucht.
Ja, der hat seine Frau Saibo im Gepäck und ja, so eine sehr exotisch aussehende Frau irgendwie, möchte ich fast sagen. Und ich habe mich jetzt aber mehr auf den Jarrus erstmal konzentriert. Den kennen wir nämlich schon. Das ist James McCauley. Und ohne Bart war das unser guter Landru damals in Return of the Archons.
Ach, wirklich?
Ja.
Ich habe ihn nicht erkannt, muss ich sagen.
Nee, fand ich auch schwierig jetzt. Und Simon, wie alt würdest du den schätzen?
Also mit den, wenn du jetzt schon so fragst, ist er wahrscheinlich jünger als ich mir das so denke. Er hat natürlich so ein bisschen so eine Glatze, noch so mit zwei Haarbüscheln. Und ja, mein Gott, ich sagte, er ist Mitte 40, der Schauspieler.
Ja, der ist 41. Der ist ein Jahr älter als ich jetzt. Da habe ich mich ganz schön, alt gefühlt in dem Moment.
Naja, aber du siehst jünger aus.
Ja, hoffe ich.
Viel jünger.
Hoffe ich mal.
Natürlich. Ja. Du hast auch nicht so komische Haarbüschel wie der.
Ja, das stimmt. Obwohl, das ist natürlich so ein Look, wenn du den so richtig rockst, so wie Jarvis das ja auch macht.
Ach, ich finde, der Jarvis hat sowas hohe Priesterhaftes irgendwie. Also der, so wie der aussah und auch mit der Robe und diesen Haaren, ich weiß nicht, der sah für mich so auf den ersten Blick wie jemand aus, der so eine Seance leiten könnte.
Ja. Ja.
Den könnte in Ice White Chat mitspielen.
Ich meine, das Erste, was er sagt, als er reinkommt, ist ja auch nicht Hallo, sondern weil er irgendwie hört, dass man sich über Gesetze unterhält, sagt er, das erste Gesetz auf Argolis ist, ist die Liebe. Und dann fängt er auch an, irgendwie von obskuren Praktiken zu erzählen. Ja, wir haben vor 200 Jahren mal Reformen gehabt, aber das hier ist meine Frau Saibo und die ist irgendwie so eine alte Seherin noch von damals, hat sie sich das noch beibehalten und sie kann den empathischen Kontakt. Also der Typ ist dafür, dass er ein Präfekt ist, scheint da so in okkulten Dingen zu handeln.
Ich wollte gerade sagen, ne, also er ist nicht gerade säkular unterwegs, ja, wie man das von so einem Chefpolitiker erwarten würde. Ja, sie sind schon eine seltsame Truppe da, die Argelianer, muss man schon sagen. Mhm. Und du hast es erwähnt, dieser empathische Kontakt, das ist ja was die jetzt nutzen wollen, um herauszufinden, was da mit dem Scotty wirklich passiert ist.
Ja, das ist wohl, und du hast ja auch schon Seance gesagt, das ist so eine Seance, die jetzt vorbereitet wird. Dauert noch ein bisschen, weil Saibo muss erstmal tüchtig meditieren, bis überhaupt so weit ist, dass man das machen kann.
Richtig. Der Hengist, der sieht das nicht so gerne, was ein bisschen für ihn spricht auch. Andererseits will der natürlich den Fall jetzt möglichst schnell lösen, weil er dann wahrscheinlich befördert wird oder sowas, keine Ahnung. Und er sagt auch, Mensch, wir haben doch hier die Mörderwaffe, da sind die Fingerabdrücke drauf und der Fall ist so eigentlich klar und jetzt kommt ihr hier mit dieser Seance.
Ja, toll. Verstehe ich auch. Und die Zeit, die man jetzt noch braucht eigentlich, macht noch was, ruft noch was hervor, wo Hengist erstmal protestiert. Denn Kirk lässt von Spock eine Technikerin herunterbeamen, das ist Karen Tracy. Die soll einen Psychotrikorder mitbringen, damit man schon mal Scottys Gedanken mit einem Trikorder auslesen kann. Was für ein Gerät, Simon?
Ja, ich habe mich auch gefragt, haben wir jemals wieder in der kompletten Star Trek-Historie einen Psychotrikorder gesehen?
Nee.
Ich auch nicht. Also ich habe das Ding ist ja irgendwie so eine Art Lügendetektor, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, nun, ich habe das so verstanden, dass das dir richtig so einen Ausdruck von deiner internen Menschenfestplatte irgendwie gibt, wo dann steht hier, um 13.15 Uhr hat Scotty gedacht, ich trinke mir einen oder so, oder?
Ja, gruselig, oder? Also total. Gruseliges Teil. Und dass man das auch einfach so anwenden kann, ohne dass der Scotty jetzt sagt, Moment, ich hätte jetzt erstmal gern einen Anwalt.
Ja.
Ne?
Oder dass man auch nicht sagt, wenn man schon irgendwie in seine Gedanken rein will, um mal zu gucken, was er denn so denkt und tut und was er da gemacht hat. Die sprechen da ja mit Spock. Warum beamen sie den nicht runter und der macht mal eine locker flockige Gedankenverschmelzung?
Mhm. Ganz, ganz seltsam. Ja, McCoy unterhält sich dann auch mit Kirk und sagt, dass der Scotty ja vielleicht, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne? Durch diesen Schlag auf den Kopf das gemacht hat und dann, weil das so schrecklich ist, diese Erinnerung daran sofort unterdrückt hat. Ich kam mir so ein bisschen vor wie auf dem Symposium der Küchenpsychologen. Also, ich finde, da werden echt steile Thesen werden da so in die einfach so am laufenden Band präsentiert.
Ja, ist so. Also mal so ein richtig, also ein vernünftiges, auf die Idee zu kommen, ein vernünftiges Gutachten zu machen, kommt hier irgendwie keiner. Ne? Das wäre ja so das Erste, was man mal machen würde. Hm, da wurde jemand umgebracht, was können wir mal machen? Wir spekulieren alle wild rum und wir holen eine Seherin. Ja. Hm. Gut. Jetzt ist ja mal die Saibo endlich fertig mit dem Meditieren und will sich das Messer vornehmen. So, ich nehme jetzt das Messer.
Wo ist das Messer?
Wo haben sie es hingelegt?
Ja, ich hab's. Ist es denn? Ja, genau. Es ist plötzlich weg. Und als dann alle so sich umschauen, hört man in so einer Kammer, die daneben ist, neben diesem Wohnzimmer von dem Jarris, hört man wieder einen spitzen Schrei. Und ja. Kirk und McCoy eilen dahin und diese Lieutenant, wie hieß sie? Tracy, glaube ich, ne?
Ja, Tracy.
Tracy liegt tot auf dem Boden, wurde wieder erstochen, also ganz wie die, ganz genau wie die Tänzerin. Ja, und der Scotty ist wieder in der Nähe. Diesmal ist er bewusstlos, liegt auf dem Boden, aber hat wieder das Messer in der Hand und es ist wieder blutig.
Ja, dann sehen Sie mal schnell zu, dass sie da irgendwie, ja, nach, dass der McCoy mal nach der Hintertür guckt, ob da nicht einer reingekommen ist, dass es der Scotty gar nicht war. Und dann eigentlich interessiert auch schon ganz schnell die Leute nicht mehr, dass die Tracy gerade gestorben ist. Denn die normale Handlung muss ja auch irgendwie weitergehen, oder?
Ja, das stimmt. Die bleibt auch irgendwie liegen, ne?
Ja.
Also, das ist halt, pff, ja.
Dann kommen nämlich die zwei Kollegen, die wir aus der Bar schon kennen, Simon. Wer ist das denn?
Also dieser Musiker, den du erwähnt hast, dieser Oboenspieler, das ist der Tark, so heißt er. Sieht sehr orientalisch aus, hat einen tollen Bart auch, so ein Schnäuzer. Cooler Typ, fand ich, ja. Also
ja.
Sah einfach lustig aus, irgendwie ein bisschen fehl am Platz, aber lustig. Und der entpuppt sich tatsächlich als der Vater der Tänzerin.
Und der andere Kollege da?
Ja, der andere Kollege, der, den man mal so kurz gesehen hat am Anfang, der so ganz komisch geguckt hat und neben Kirk, Scotty und McCoy saß, das ist der Moria. Moria hieß er, glaube ich, ne? Also hier wie dieser komische Berg da im Herrn der Ringe.
Ja, ich habe Morla gelesen, wie die
Morla?
Wie die Schildkröte aus Unendliche Geschichte. Aber ich habe den die Namen nicht sein, gehört. Ich kann auch sein, dass ich mich verlesen habe. Auf jeden Fall heißt er entweder wie ein Berg oder wie eine Schildkröte. Toll. Eine
Schildkröte. Und der war tatsächlich ja der Soon-to-be-Bräutigam der Tänzerin.
Der Verlobte.
Der Verlobte, genau.
Und der Tark kann den wohl so gar nicht leiden und bekommt direkt, und so bekommt er direkt die Schuld in die Schuhe geschoben. Wird dann so gesagt, glaube ich später, dass der krankhaft eifersüchtig war. Also ich meine, Simon, ich frage jetzt dich mal, wie würdest du das finden, wenn du in so einer Kneipe sitzt? Und dann tanzt da so deine Verlobte auf der Tanzfläche und dann geht die mit einem anderen weg und du weißt jetzt, die haben noch was vor zusammen.
Naja, ich sag mal so, ich finde das nicht so gut, ne?
Ja, gut.
Wenn das nicht vorher abgesprochen wäre mit mir und ich grundsätzlich einverstanden wäre damit. Also ja, ja das ist ja keine krankhafte Eifersucht, sondern das ist natürlich sehr dann eifersüchtig in dem Moment.
Ja. Und wenn du der Vater von diesem Mädchen bist, dann freust du dich vielleicht, dass die einen Verlobten hat und dann heiraten die und dann hört sie mal mit diesem Job auf.
Richtig.
Aber der Vater scheint mir, ist das der Zuhälter oder was? Warum ist der so sauer? Denkt er, jetzt geht mir deine Einnahmequelle verloren oder was?
Ja, der hat schon was sehr Pimp-artiges so, ne? Also erinnert mich so ein bisschen an so einen Harold Ziegler aus Moulin Rouge oder so. ja, also der vaterhafte, der Puffvater sozusagen, ne? Also so ein, ja, ganz komisch.
Vielleicht ist das auch nur, wenn man hört ja Satzzeichen nicht, wenn gesprochen wird. Vielleicht ist das auch nur ihr Vater. Ja?
Ja, ja.
In Anführungszeichen.
Vater, ne? Ja. Ich glaube, wir beide haben jetzt gerade unsere Hände hochgehoben und haben diese Anführungsstriche in die Luft gemacht.
Ja.
Naja gut, Kirk steigt da voll drauf ein, der sagt, ja, Eifersucht ist häufig ein Motiv für Mord, das stimmt ja auch so. Und der Jarris, der sagt, ja, deswegen ist diese ja ist Eifersucht auch hier auf diesem Planeten völlig, ich weiß nicht, verboten oder unerwünscht.
Ja.
Und wird hart bestraft.
Ja, die Seance geht ja jetzt mal los. Der Raum wird verriegelt. Ist auch geil. Der hat da so ein Hochsicherheitssystem irgendwie eingebaut. Der Jarvis, habe ich das Gefühl. Die Türen machen alle gzt, gzt, gzt,
gzt. Ja, und wie dramatisch das inszeniert ist. Ne? Also selbst das Schließen dieser Türen, das ist so da-da, 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 weißt du, und dann gehen diese drei Türen zu. Jetzt fand ich auch sehr schön.
Scotty ist gar nicht begeistert, dass er irgendwie jetzt das Hokuspokus über sein Schicksal entscheiden soll. Und auch ein Spock betont nochmal, dass er eine Untersuchung an Bord der Enterprise schon bevorzugen würde. Aber der Kirk sagt, ach, das hast du auch schon mal gesagt hast. Nein, nach agelischem Gesetz und Brauch müssen wir jetzt hier vorgehen. Also, Seance. Ja, Simon, und wie läuft die ab?
Ja, die setzen sich dann alle schön im Kreis um so eine Funzel. Und dann halten sich an den Händen. Und dann fängt die Saibo da an zu mit ihren Zaubersprüchen. Also fängt halt irgendwie was an zu murmeln. Und ja, das geht aber nicht lange gut.
Nee, sie wird auch, man hat auch das Gefühl, während die Seance so läuft, sowas hat sie noch nicht gehabt irgendwie. Die fängt dann an, da schreckliche Sachen zu sagen. Hier ist was Fürchterliches, Angst ist hier, Hass von allem, was lebt, Wut, Böse, Frauenhass. Ja. Beratis, Kessler, Red Jack, ein Hunger, der niemals stirbt. Meine Zeit, da geht's ab, oder?
Richtig, richtig. Das ist ein richtiges Crescendo. Wird immer lauter. Und dann, auf dem Höhepunkt, geht das Licht aus. Und natürlich, wenn das Licht ausgeht, passiert ja irgendwas Schlimmes im Universum dieser Folge. Und man hört mal wieder einen Frauenschrei.
Ja.
Ja, Licht geht wieder an. Und ja, man sieht Saibo, die jetzt nicht mehr sitzt, sondern steht. Und hinter ihr steht der Scotty. Und der hat ihr offensichtlich gerade ein Messer in den Rücken gerammt.
Dann fällt sie so schön um und wir haben schon das dritte Mordopfer. Jetzt werden einige Dinge hier gefordert. Oh, Saibo ist dann auch relativ schnell ziemlich egal, genauso wie gerade auch schon die Tracy. Hengist will die Festnahme, die sofortige. Kirk sagt, ich will hier aber auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Der Mann hat was an den Kopf bekommen. Und am meisten überrascht hat mich aber die Reaktion von Präfekt Jarvis.
Ja.
Oder?
Der schon. Also dem scheint das, dass da eben seine Frau ja abgestochen wurde, doch relativ, also nicht egal zu sein. Aber er nimmt das sehr, sehr gefasst auf. Und für meinen Geschmack nimmt er das viel zu gefasst auf. Und eigentlich müsste er derjenige sein, der da emotional reagiert. Er ist aber ganz vernünftig, ne?
Ja, total. Der sagt, ach Mensch, was machen wir denn jetzt? Der einzige Anzeichen der Trauer, das er so hat, ist so dieses, dass er einmal sich so gebückt hält. Der stützt sich so auf im Hintergrund und schlägt dann aber auch gleich vor, ihr habt ja schon erzählt, eure Maschinen, die können die Wahrheit sagen, warum beamen wir denn nicht auf euer Schiff? Statt dass er sagt, ich will diesen Ingenieur jetzt hier hinter Schloss und Riegel sehen. Vielleicht, Simon, das ist jetzt so meine Theorie, vielleicht wollte uns der Robert Bloch hier auf die falsche Fährte führen, dass wir denken, der Jarvis ist der Mörder.
Dann ist aber gescheitert, weil eigentlich müssten das ja dann auch die Charaktere merken. Ja?
Ja.
Wenn jetzt, keine Ahnung, der Hercule Poirot da wäre und dem würde das wahrscheinlich auffallen, dass der Jarvis da so gefasst ist. Ne? Mhm. Und der würde das in Frage stellen. Und hier finden das ja die Charaktere eigentlich völlig normal, wie der Jarvis sich verhält.
Ja.
Ja. Ist halt ein ganz vernünftigen Kerl, der Jarvis. Mit dem kannst du selbst reden, wenn seine Frau gerade vor seinen Augen erstochen wurde.
Genau.
Seltsam. Aber, man muss auch eins sagen, der Jarvis sagt ja hier schon an dieser Stelle, wir gehen jetzt mit euch mit, wir finden jetzt raus, ob der Scotty das war oder nicht. Aber wenn er es war, dann wird er bestraft werden. Und zwar mit einer uralten barbarischen Strafe. Und das ist tatsächlich der Tod durch langsame Folter.
Betonung auf langsam, ja?
Ja.
Komm, erstmal die Ziegen und der Salz. Ziegen und Salz wird erstmal rausgeholt oder so, ne? Ja.
Genau, ja. Ja, es wird ganz, und dann wird erstmal der Zehennägel rausgezogen und so. Also ganz, ganz schlimme Sachen, die dem Scotty da drohen. Und das ist ja wieder so ein bisschen, da kann man sich schon wieder denken, ja gut, der Jarvis ist nach außen hin vielleicht gefasst, aber innerlich will der Blut sehen.
Ja, aber sie tun es auch dann so, wie sie es sich überlegt haben. Sie beamen jetzt in den Konferenzraum der Enterprise. Ist diesmal, da ist mir dann aufgefallen, nachdem wir in der letzten Woche so schöne Farben hatten, ganz viel so dunkellila, um so die Schuld der Charaktere in Obsession auszudrücken, ist hier in dieser Folge alles einfach nur ganz sachlich weiß ausgeleuchtet. Man könnte auch diesen Konferenzraum, wo jetzt der gesamte dritte Akt spielt, die längste Szene, die ich jemals gesehen habe in der klassischen Serie, so gefühlt, die könnte man ein bisschen interessanter gestalten, wenn da ein bisschen visuell sich was tun würde. Aber das ist in seiner unglaublichen Sachlichkeit inszeniert. Das hat mich ein bisschen ernüchtert, möchte ich sagen. Wie ging es dir da?
Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr Stilelemente gewünscht. Auf der anderen Seite ist es ja, hat es mich irgendwie beeindruckt, dass die Charaktere alle so sachlich an diese ganze Geschichte rangehen, ja, und versuchen einfach herauszufinden, was da tatsächlich passiert ist. Und da fand ich, hat das dann ja auch wieder dazu gepasst, dass die Szene an und für sich dadurch natürlich sehr lang wird und wenige visuelle Höhepunkte bietet. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und die Szene ist definitiv zu lang.
Ja.
Viel zu lang. Viel zu lang.
Wir bekommen ja jetzt den bekannten Lügendetektor, den wir schon, Court Marshall war es, glaube ich, Kirk und der Anklage gesehen haben. Da haben wir es auch das Licht der Wahrheit genannt. Wo man sich hinsetzt, Händchen auflegt, Licht geht an unter der Hand und dann sagt man was und dann sagt der Computer:
Correct. Incorrect.
Working.
Working, das, ja, genau.
Working, finde ich auch immer sehr schön. Ja, und der Scotty kommt da ganz gut weg. Ne? Also, er sagt, ich kann mich ja nichts erinnern. Der Computer sagt, ja, das stimmt. Er kann sich nicht daran erinnern.
Ja, er wird aber gar nicht so konsequent zu Ende befragt, finde ich. Ja, man erfährt, der Sturz kann jetzt keine Amnesie ausgelöst haben. Auch wenn er sich nicht erinnern kann. Dann fängt Scotty auch schon an zu erzählen, dass er beim dritten Mord ja wach geblieben ist und alles mitbekommen hat. Und als er aufgesprungen ist, um ihr zu helfen, hat sich ihm etwas in den Weg gestellt. Und er sagt ganz bewusst, es war etwas und nicht jemand. Und irgendwie ist in dem Moment die Befragung von Scotty vorbei.
Das stimmt. Er sagt irgendwie was mit das war so ein ganz seltsames, kaltes Gefühl irgendwie. Ne? Der Computer sagt dann noch, ja, er ist nicht am Lügen, das stimmt. Und dann ist Scotty erstmal durch.
Ja.
Tatsächlich, ja. Und Hengist, der ja auch mit an Bord ist, ist meiner Meinung nach zu Recht hier überhaupt nicht überzeugt, gerade, was hier gerade passiert.
Ja. Ist ganz übereifrig. Sagt, jetzt beenden wir mal schön die Anhörung hier, weil der ist ja wohl ganz eindeutig schuld.
Ja.
Dieser Übereifer hat natürlich auch noch einen anderen Motor. Aber wieder einmal ist es der Jarvis, der sagt dann so, nö, ich vertraue den Maschinen. Wir machen weiter.
Und wir haben das jetzt, glaube ich, auch relativ schnell zusammengefasst. Aber das sind jetzt wirklich, keine Ahnung, so 5 Minuten gewesen. 5 Minuten Handlung, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und es geht jetzt weiter, weil nach Scotty kommen ja dann noch der Moria oder Morla, wie er immer, ich glaube Morla tatsächlich, kann schon sein, dass du recht hast, der dann noch befragt wird und ja, da kommt auch nichts raus.
Nee. Und dann gehen wir mal wieder in Wolkenkuckucksheim. Ja? In letzten Wochen ist das Wort steile These für uns zu einem geflügelten Wort geworden, oder? Dann ja, schon. Hat der Kirk so Ideen wie der Mensch, vielleicht konnte die wirklich eine böse Präsenz spüren, die Saibo. Ich gebe mal diese 3 rätselhaften Worte in den Computer hier ein. Baratis, Kessler und Redjack.
Und Redjack.
Und was erfahren wir?
Der Computer sagt erstmal, er kennt das Wort Redjack nicht, aber es ist ein Spitzname. Das ist also tatsächlich ein Name. Und zwar Redjack ist eigentlich Red Jack. Und Redjack, und jetzt wird es ein bisschen abenteuerlich, wie die halt darauf kommen, ja, also Redjack ist ein anderer Spitzname für einen bekannten Massenmörder, eine ja fast mythische Figur, nämlich Jack the Ripper.
Jawohl, den berühmt-berüchtigten, nie gefassten Prostituiertenmörder aus London. Irgendwie, ich glaube, sind das nicht nur 3 oder 5, die wirklich auf sein Gewissen gehen? Es ist, man denkt immer so, der hat Hunderte umgebracht und dann liest man mal den Wikipedia-Artikel oder hört sich mal einen Podcast dazu an und stellt man fest, es ist irgendwie nur einstellig. Was heißt nur? Also es, natürlich ist jeder Mord fürchterlich und einer zu viel, aber ich bin da überrascht gewesen, ehrlich gesagt.
Nee, ich hab ja schon so einige Filme gesehen, wo der mal befasst, wo man sich mit dem befasst hat. Manche waren dokumentarisch und manche waren weniger dokumentarisch. Und ich wusste das. Also ich wusste, dass es halt, keine Ahnung, ja, einstellig ist auf jeden Fall. Es gab dann natürlich Copycats, also Nachahmer, die ja auch berühmt werden wollten und die dann auch irgendwelche Frauen umgebracht haben. Aber auf Jack the Rippers Konto, wenn man das so sagen darf, gehen halt nur in Anführungsstrichen, keine Ahnung. Wie du schon sagst, 5, 4, weiß ich nicht. Gibt bestimmt Leute da draußen, die das besser wissen als wir. Ja, was mich ja eher gewundert hat, ist, dass Jack the Ripper ja auch dem Jarvis bekannt zu sein scheint.
Ja, ist es das? Echt?
Und dem, also niemand hat da so richtig nachgefragt. Und auch dem, wie heißt der gleich, unser Inspektor?
Hengist.
Hengist, ja. Also auch Hengist scheint diesen Namen schon mal gehört zu haben.
Mich hat's verwundert, dass der Präfekt jetzt nicht sagt, als man erzählt bekommt, so hier, das ist Jahrhunderte her und der müsste ja auch schon längst tot sein und so, dass er dann nicht sagt, ja gut, dann ist das jetzt wohl eine Sackgasse, ja. Machen wir mal weiter und versuchen wir mal den Mörder herauszufinden. Und er sagt, ah ja, das klingt plausibel, schließlich hat Saibo ja gesagt, es ist ein Hunger, der nie stirbt. Ach. Natürlich stimmt es, ja. Es ist wieder so, dass man sagt, wie könnt ihr alle so verrückt sein und an diese These glauben? Und es ist nur deswegen einfach nicht verrückt, weil es stimmt. Und das fängt mich langsam ein bisschen an zu nerven bei der Urserie. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, stimmt schon, ja. Es wird ein bisschen durchsichtiger. Das war in der ersten Staffel noch nicht so. Zumindest kam es da seltener vor. Aber das ist ja das eine. Also du hast dann halt auf einmal diese Jack the Ripper-These.
Ja, und Kirk sagt sagt auch noch, alles, was wir gefunden haben, deutet auf Jack the Ripper hin. Alles, was wir herausgefunden haben, nichts deutet auf Scotty hin. Überhaupt nichts. Der hat die zwar alle gehalten im Arm, das Messer und nichts, aber alles, was wir gefunden haben, deutet auf Jack the Ripper hin. Was? Ich traute meinen Ohren nicht. Ich muss jetzt ranten hier.
Nee, es ist schon okay. Es ist halt wie die Verschwörungstheoretiker, die sich halt die unwahrscheinlichste aller Erklärungen, die sich dann am Ende so ja sogar als richtig herausstellen, aber die unwahrscheinlichste aller Erklärungen nehmen und da halt in dieser Richtung weiter ermitteln, ja, statt erstmal einfach das Offensichtliche komplett auszuschließen. Weil aktuell sieht es tatsächlich so aus, als wenn der Scotty ein Killer ist.
Schon, ja.
Ja, und da muss man ansetzen erstmal. Nee, wir haben jetzt hier Jack the Ripper, der irgendwie wieder da ist. Und da müssen wir jetzt unsere komplette Energie draufsetzen.
Ja.
Ermittlungsenergie. Und jetzt kommt ja auch noch Spock dazu, der ein bisschen weniger zu tun hat in dieser Folge, der sofort auf diesen Zug aufspringt und ja, hypothetisiert so ein bisschen, dass, ja, was überlegt er sich denn da?
Der überlegt sich, der denkt auch noch an letzte Woche zurück, wo wir eine Vampirwolke hatten. Und dann, Vampir, vielleicht haben wir auch diesmal wieder einen Vampir, einen Emotionsvampir. Es ist ein Emotionsvampir vielleicht. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Und ich habe schon längst gesagt, hier fällt die Folge für mich in sämtliche Einzelteile unwiederbringlich zusammen. Das ist noch eine viel wildere und verrücktere Theorie überhaupt. Also es ist nicht nur Jack the Ripper, der irgendwie überlebt hat, könnte ja auch ein Unsterblicher sein oder was. Es ist auch auf einmal irgendein Monsterwesen, das sich von Emotionen ernährt, weil die Frauen ja immer geschrien haben und Angst hatten.
Hier kommt mein Lieblingszitat, nicht weil ich es irgendwie richtig finde oder so. Spock sagt...
And I suspect preys on women because women are more easily and more deeply terrified, generating more sheer horror than the male of the species.
Sebastian.
Ja, der alte, das, also die Folge ist sowas von, die geht heute auf keine Kuhhaut mehr, ja.
Ich finde das auch, es ging eigentlich auch damals auf keine Kuhhaut, so einen Satz zu sagen. Also.
Ja, schon.
Er sagt halt im Grunde, ja, das spricht für diese These, denn Frauen, die sind ja leichter, ja, geraten leichter in Furcht. Und deswegen haben sie halt, geben sie sozusagen mehr von dieser Furchtemotion dann ab. Als Männer, ja, okay.
Wenigstens, Simon. Da hätte ich, da wäre ich fast am liebsten um den Hals gefallen. Yeoman Tancred sitzt ja dabei und führt irgendwie, macht irgendwie Steno, so als Gerichts, weiß ich nicht, Sekretärin. Und die wirft Spock einen bösen Blick zu, als er das sagt. Da hätte ich das Mädel fast geküsst, links und rechts, als sie das gemacht hat.
Mit Recht. Ja, mit Recht.
Und der Hengist ist ja auch alles andere als begeistert. Der denkt, hallo, was erzählt ihr da? Und er fängt auch an, das rumzuschreien, was ich gedacht habe. Märchen, Geister und Kobolde.
Ja. Spock bemüht aber den Computer, fragt den Computer, kann so ein Wesen existieren? Und der Computer sagt, ja, kann, ist möglich. Und ja, die haben halt dann jetzt ihre Meinung sozusagen, ihre Meinungsbildung haben sie abgeschlossen. Und ja, jetzt möchten sie natürlich herausfinden, wie sie an dieses Wesen rankommen. Wie gehen sie denn jetzt weiter vor?
Ja, jetzt überlegen sie erstmal, wie ist denn der Jack the Ripper überhaupt rausgekommen? Der Mensch flog ins All und Jack kam irgendwie mit. Und dann lässt sich Kirk nochmal die anderen beiden Namen vorlesen, die es da noch gab, nämlich Kessler und Baratis. Und Kessler ist ein Frauenmörder von Deneb 2. Mhm. Deneb hatten wir auch erst vor kurzem. Und Baratis ist auch ein Frauenmassenmörder von Trommelwirbel.
Rigel 4.
Ja.
Rigel 4. Und alle, die gut aufgepasst haben, die haben diesen Ort ja schon mal gehört in dieser Folge. Da kommt nämlich der Hengist weg.
Mhm. Und dann kommt auch die Enthüllung, dass auch das Messer von Rigel 4 stammt. Ja, und da legt er los, der Hengist, oder?
Richtig, ja. Jetzt wissen wir, dass Hengist ja in irgendeiner Art besessen ist. Und der läuft da jetzt durch die Gegend, will irgendwie abhauen, verpasst dem Kirk auch einen richtig schönen Tritt so einen Dropkick fast, aber wird dann überwältigt.
Ja. Und ist verrückterweise sofort tot.
Ja, richtig.
War der schon vorher tot und nur dieses Redjack-Viech hat ihm nur noch Leben eingehaucht?
Ich habe darüber auch nachgedacht und ich glaube eigentlich fast ja, weil es zum einen wird er ja dann wiederbelebt, ne? Weil irgendwann fährt diese Entität ja wieder in ihn ein und er wird wieder wach. Und es löst auch dieses moralische Dilemma am Ende der Folge. Weil, ich will jetzt das noch nicht vorwegnehmen, aber irgendwann wird ja der Hengist quasi, ja, man entledigt sich ihm. Und da hätte, also wenn er jetzt wirklich noch lebendig wäre, dann wäre das schon hart.
Das ist richtig.
Ja. Also ich hoffe, er war nicht mehr lebendig, sagen wir es mal so.
Ja, das wäre ihm zu wünschen.
Ja. Genau. Und jetzt kriegen wir auch die Erklärung für den Titel der Folge. Spock sagt nämlich, ja, ganz klar, diese Entität, die sich von Angst und von Terror sozusagen ernährt, die fiel natürlich auf so einem Planeten wie diesem hedonistischen Feierleuten, die alle irgendwie ganz nett sind, also den Argelianern, fiel nicht groß auf, ja, und konnte sich da sozusagen bedienen. An diesen Leuten, wie der Wolf im Schafspelz sozusagen.
Ja. Welchen Zuschlupf sucht denn sich der Redjack als nächstes, jetzt wo der Hengist irgendwie gerade mal keine Option mehr ist?
Ja, der ist jetzt erstmal ist er ja, glaube ich, weg. Irgendwie im Schiff, oder? Also er im Schiffscomputer geistert er doch erstmal rum.
Da steckt er jetzt auf einmal drin und ruft so als irre, gruselige Stimme aus dem Intercom immer seinen Namen. Redjack, Redjack. Und auf dem Monitor finde ich, das ist ein geiler Effekt irgendwie. Man sieht so eine Höllenvision aus Rauch und Feuerschwaden in dem Monitor im Anhörungszimmer. Das fand ich fast visuell das Interessanteste an der ganzen Folge, dass man jetzt so glaubt, aha, da haben wir es mit einer Gestalt zu tun, die kommt geradewegs aus der Hölle. Ich sag auch nur from hell. Ja, ist doch der, das ist doch der Comic, der von Jack the Ripper handelt, ne?
Hier so. Richtig, genau, ja. Wurde auch verfilmt, glaube ich, mit Johnny Depp, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, und dann haben Kirk und McCoy ja die rettende Idee, wie sie es anstellen, dass die Crew da überhaupt keine Angst hat und das alles total locker sieht. Und ich finde, das ist eine ganz fantastische Idee. Denn der McCoy, der bereitet ja so einen Tranquilizer einfach vor. Mit anderen Worten, haut er den, sitzt er die halt alle unter Drogen. Ja. Happy Pills.
Valium für alle.
Valium für alle. Und da muss ich sagen, fand ich es auch alles sehr, sehr lustig. Also wie alle so gut gelaunt da rumliefen und am Lachen waren die ganze Zeit. Ah. Und ich finde, das ist irgendwie eine schöne Lösung für das Problem.
Ja, es macht so ein bisschen den Versuch, am Ende dann Horror entstehen zu lassen, kaputt. Das klappt dann nicht mehr so richtig, aber es ist eine pfiffige Lösung auf jeden Fall. Na klar. Hm.
Genau, ja. Ja, und der Einzige, der noch nicht den Schuss gekriegt hat von McCoy, das sind der Jim, der Spock und der Jarris tatsächlich.
Jawohl.
Der McCoy ist nämlich gerade im Begriff, dem auch eine zu verpassen. Der hat es wahrscheinlich auch bitter nötig, nachdem seine Frau vor kurzem da sterben musste. Und da McCoy ist aber zu langsam und die Kreatur fährt in Jarris ein.
Ja, aber Moment, Simon, da passiert ja noch so einiges dazwischen. Also der Red Jack lässt noch fast mal den Turbolift abstürzen, wo der Kirk und der Spock drinstecken. Das haben wir. Auf der Brücke ist auch Party angesagt. Der Zulu hat mein Lieblingszitat in dieser Woche. Der hat nämlich schon alles bekommen an Valium und noch mehr und sagt:
But now I'm full of this stuff. I wouldn't be afraid of a supernova.
Das ist wirklich ein schönes Zitat.
Und wie holt man jetzt den, das ist das Dritte, was noch eigentlich passierte, das zeigt mal wieder so das 60er Jahre Technikverständnis. Wie holen wir den Red Jack aus dem Computer raus? Wie piesacken wir ihn? Na, wir lassen den Computer Pi ausrechnen bis zur letzten Stelle. Das muss doch wehtun. Dann komm da raus.
Richtig, weil sowas wie Multitasking, das gab es in den 60ern noch nicht. Ne?
Nein,
also wenn man dem Computer eine Aufgabe gegeben hat, dann war der nur damit beschäftigt, konnte nichts anderes mehr machen. Und dadurch vertreibt man halt auch den fiesesten Geist aus den Schaltkreisen.
Aber du hast recht. Als nächstes sucht er sich den Jarvis aus.
Aber nur kurz, irgendwie. Dann springt er auf den Hengist wieder zurück. Also wir haben es ja vorhin schon erwähnt, der wird plötzlich wieder wach. Und der möchte dann diesen Bootsidiomen, die Tancris, möchte er dann irgendwie umbringen. Die ist allerdings schon lustig zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und deswegen klappt das nicht.
Ja, klappt nicht so richtig. Und das kann dann auch der Kirk endlich nutzen, um ihm mal ordentlich einen in die Kauleiste zu semmeln. Und dann kriegt auch der Hengist die Spritze. Und
richtig.
Dann ist das so eine Mischung aus lustig und beunruhigend irgendwie, weil der Hengist ist so: Ich bring euch alle um. Sterb, sterb, sterb.
Ja, ja. Es ist so ähnlich, als ob Bugs Bunny so ein Säenkiller wäre. Ja, also genau. Es ist schon sehr lustig, aber wie du schon sagst, gleichzeitig beunruhigend, ja. Also ist nicht wirklich lustig. Also, ja. Ja, und es geht auch überhaupt nicht lustig weiter, denn der Kirk beamt den Hengist kurzerhand ins All, weil man sich so denkt, das ist die einzige Möglichkeit, dieser Kreatur beizukommen. Man kann die nicht umbringen irgendwie. Also beamt man sie ins All, weil da wird sie dann in Atome zerlegt und schwebt dann für immer in Kleinteilen durchs Weltall und kann keinen Schaden mehr anrichten.
Ich wäre mir da zwar nach den Wunderwolken der letzten Wochen gar nicht mal so sicher, dass sich das Ding nicht wieder zusammensetzt und fröhlich weitermacht, aber es scheint ja zu wirken.
Mhm.
Ja, und jetzt haben wir noch irgendwie so, jetzt ist eigentlich alles vorbei, ne? Das ging jetzt am Ende ziemlich abrupt. Der Scotty ist damit ganz klar entlastet. Jack the Ripper ist außer Verkehr gezogen. Und dann sagt man so, wir sind jetzt die fröhlichste Crew der Sternenflotte. Ja. Und überlegt sich noch, beamen wir jetzt nicht nochmal wieder runter? Eigentlich könnten wir jetzt wieder zurück in Puff gehen. Ist das erste, was sie denken.
Richtig. Und Jarris kommt überhaupt nicht mehr vor. Den hat man komplett vergessen. Den braucht man jetzt auch nicht mehr. Also die Handlung braucht den auch nicht mehr. Der kann jetzt wieder runterbeamen und da unten ruhig trauern.
Ja.
Ich finde das am Ende schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Also ich habe, also es ist einfach vom Comedy-Faktor her, hat es für mich viel gerettet.
Ja, okay, cool.
Ja.
Ich beglückwünsche dich.
Und viel wieder gut gemacht. Es ist halt, es ist natürlich irgendwie jetzt keine feinsinnige Comedy, die da passiert, sondern es ist einfach ein bisschen Slapstick. Aber McCoy hat irgendwie ein, zwei gute Sprüche noch und so. Und also ich glaube, ihr da draußen, ihr könnt euch denken, was wir eigentlich inhaltlich von dieser Folge halten. Hm. Aber ich finde, man sollte sie sich trotzdem mal ansehen.
Ja, schon. Ja, ja. Es ist, für mich ist es halt bedenklich, weil drei Frauen sind tot. Mhm. Und wir haben so eine arme, besessene Wurst ins Weltall gestrahlt gerade. Aber wir sind die fröhlichste Crew der Sternenflotte. Mhm. Das ist... Da wird aber auch nicht eine Träne vergossen oder wird einem nicht einmal gesagt, uff, das war jetzt aber heavy stuff diese Woche. Boah, ganz schön morbide alles. Nö, wir sind des Lebens froh. Mhm. Das war für mich jetzt nicht so lustig. Das war auch lustig, aber es war eigentlich total unangemessen, totaler, tonaler Fehltritt.
Das stimmt schon, ja. Da waren schon Elemente drin, die hätten, hätten enden können oder ausgeführt werden können. Ich bin ja sogar ein Freund davon, wenn man so historische Figuren nimmt, ja, so, vor allen Dingen auch so mythische Figuren und mythologische Figuren und denen dann quasi so eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass Star Trek das gelegentlich mal macht. Es kann aber auch in die Hose gehen. Star Trek 5 ist so ein anderes Beispiel, wo man Gott plötzlich aus dem Hut zaubert, ja. Hm. Und das hier ist auch so ein Beispiel, das ja, funktioniert halt einfach nicht.
Meinst du, wir sind so weit durch, dass wir zum Fazit übergehen wollen, Simon?
Ja, ich glaube, es wird Zeit dafür. Letzte Woche, glaube ich, habe ich angefangen. Jetzt bitte ich dich um deinen Auftritt.
Jawohl, mache ich gerne. Ich habe ja keinen Hehl draus gemacht, die ganze Folge über, was ich so gedacht habe. Ich finde, die Folge ist frauenfeindlich par excellence an mehreren Stellen. Und auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Das gibt schon mal einen ganz schlechten Punktevorschuss, möchte ich mal sagen. Dann ist es ein total wirres Drehbuch voller an den Haaren herbeigezogener Logiksprünge mit einer Auflösung, die ich extrem schwach finde. Es hat ja schon diese eine pfiffige Idee mit dem Valium, das alle bekommen, aber dass dann die Morde lachend abgetan werden und die Kerle zurück in den Puff gehen, ist auch schwierig. Und dass ich, ganz ehrlich, wenn ich eine Folge mit Jack the Ripper oder dem Geist von Jack the Ripper in Star Trek sehe, dann bin ich nach dieser Woche der Ansicht, dass ich nicht so gerne das in einem Skript von Robert Bloch erlebt hätte. Vielleicht wäre das eher was für Harlan Ellison gewesen, wenn der sich nicht schon längst mit Star Trek überworfen hätte. Denn ich finde, so ein Jack the Ripper, das und so ein urtümliches Böses, das schreit auch eigentlich nach einer Folge, die irgendwo Dramatik, Gravitas und vielleicht sogar ein ganzes Stückchen Finsternis und Tragik mit sich bringt. Und das ist jetzt hier nicht gelungen. Ich bin aus vielerlei Gründen unüberzeugt und gebe den Daumen nach unten für Wolf in the Fold.
Ja, also da kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich finde die Folge eigentlich auch furchtbar. Es ist halt, also das Ende ist sehenswert, wenn die Crew sich ja irgendwie wegballert. Und ich finde, das hat sie sich auch verdient nach dem Verlauf dieser Folge und nach dem, was da alles gesagt wurde und geredet wurde. Es ist eine Folge, die in irgendeiner, die ich auch, also gerade das Frauenbild finde ich erzreaktionär. Ich weiß auch nicht, wie der Bloch so privat getickt hat, um so einen Quatsch zu schreiben. Und an die wenigen guten Elemente, die die Folge halt hat, die führt sie nicht vernünftig aus. Und es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist halt, es soll düster sein, dann wird es wieder Comedy und ja, einfach nur Chaos pur. Und ja, also wie gesagt, man kann sich das Ganze mal ansehen, um auch mal ein Beispiel dafür zu haben, wie Star Trek eigentlich nicht sein sollte. Von daher geht mein Daumen auch nach unten.
Ja, schade, schade. Aber vielleicht haben wir nächste Woche wieder mehr Glück mit einer besseren Folge. Wie siehst du unsere Chancen?
Oh, das möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Nächste Woche kommt eine der sicherlich bekanntesten Folgen überhaupt, wenn nicht sogar die bekannteste Folge der klassischen Reihe. Welche ist es, Sebastian?
The Trouble with Tribbles. Zu Deutsch Kennen Sie Tribbles?
Kennen Sie Tribbles?
Ja, muss man
Kennen
das fragen,
Sie Jack the Ripper?
So könnte jede Folge heißen. Kennen Sie Kirk? Kennen Sie den Kirk zweiten durch Kirk? Zwei gleich Fragezeichen?
Alter Schwede!
Ach Gott.
Oh. Sehr gut.
Ja, ich glaube, wir haben es geschafft, Simon. Wir haben es jetzt endgültig geschafft. Die Folge hat uns sowas von das Hirn rausgeraucht, dass wir auch noch jetzt parallel geschaltet sind, oder?
Das stimmt, ja. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen ein bisschen Spaß hattet an unserem Rants hier. Und ja, es kommen sicherlich wieder bessere Folgen.
Ja, ganz klar. Keine Frage. Also ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ne? Gebt uns gerne eure Kommentare auf Track am Dienstag, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Vielleicht findet ihr, das ist die beste der ganzen Urserie. Wer weiß. Würde mich interessieren zu lesen, wie ihr die verteidigen möchtet, die Folge, oder könnt.
Also wenn mir das jemand schlüssig darlegen kann, den lade ich hier ein nach Fürth und der muss in unserem Podcast dann auftreten. Also wer mir das schlüssig darlegen kann, dass das die beste Folge der Urserie ist. Ja. Ich zahle auch Zugticket und alles.
Oh, wow. Challenge accepted, höre ich jetzt die Hörer sagen. Ja.
No chance in hell.
Ja. Wie gesagt, kommentiert uns gerne, besucht uns bei Twitter, bei Facebook, hinterlasst euch eure Nachrichten, eure Wertungen auch gerne. Bei Facebook könnt ihr so Sternchen abgeben oder auch bei iTunes könnt ihr Sternchen abgeben. Wir haben einige neue Bewertungen, die ich gar nicht gesehen habe und auch richtig so mit Text auf iTunes habe ich mir mit viel Freude die Tage durchgelesen. Ja. Vielen Dank an die neuen Schreiber da und wer auch immer das noch nicht getan hat und iTunes nutzt, kann ich nur sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es denen gleich tut und uns einfach was da lasst. Ja.
Absolut, das wäre sehr, sehr lieb von euch und vielen, vielen Dank an alle, die das bereits gemacht haben. Und in diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, habt viel Spaß und wir hören uns, wenn ihr mögt, dann nächsten Dienstag wieder. Auch hier bei Trek am Dienstag und den Tribbles dann.
Jawohl. Gute Woche euch, gute Woche dir, Simon, und bis dann. Tschüssi.
Dir auch. Tschüss.
Hat seine Frau Cybo im Gefecht, was soll das denn heißen?
Ich bin derjenige, der Bier trinkt.
Eine Track am Dienstag 2018 Produktion.